für diese Zeit, also für unsere Zeit, ein sehr wichtiger Autor ist. Man liest ein wenig und das steht fest, dass wenn man mit den Leuten spricht und so weiter, ob sie seine Schriften tatsächlich gelesen haben. Es sind relativ wenige, die das getan haben. Es gibt inzwischen auch Deutsche, auch, glaube ich, vollständig übersetzt oder auch nicht, auf Französisch auf jeden Fall. Glaube ich, Deutsche auch. Gesamte Ausgabe der Materialien des sozialistischen Internationales. Ja, ich glaube, es gibt auch inzwischen
auch Deutsch.
Ja. Auch wenn man über Sozialisten sehr viel spricht, hat man auch wenig das Gefühl, dass man sozusagen diese Proceedings sozusagen auch gelesen hat. Also man liest Debord relativ wenig, man liest dieses Material relativ wenig. Und was noch erstaunlicher ist, seine künstlerische Produktion, das heißt seine Filme praktisch, sind kaum erhältlich. Ich habe versucht, die zu zeigen, die wurden auch hier gezeigt, im ZKM. Das war immer eine große Sache und das war sehr, sehr schwierig, sie zu bekommen. Wir sind sie nicht in öffentlichen Filmotheken. Da gibt es ja einige Sammler, die sie haben, das ist ein merkwürdiger Angelegenheit. Gleichzeitig die Thesen von Debord, vor allem dank Baudrillard und Agamben, die sehr viel angeeignet waren, von diesem Gedankengut, aber auch anderen, haben sie schnell verteilt. Und wenn man so mit Leuten spricht aus dem Kunstbereich, gerade auch heute, diese Idee, alles ist ein Spektakel, man ist total vereinnahmt, was auch immer man tut, ist ein Teil des, also, ja. Das ist das, was die absolute Mehrheit der Kunstbevölkerung einfach denkt. Ja. Jetzt unabhängig davon, ob es von Debord stammt oder nicht, ob Debord das gebündelt hat in seiner Schrift oder selbst erfunden hat, zum Teil in gleichen Formulierungen oder abgewandelten Formulierungen, also diese Figuren, die Sie gerade beschrieben haben, die beherrschen die Imagination der heutigen Kunstszene überall. Also geht man nach Amerika, geht man nach England, geht man nach Mexiko, hört man das Gleiche. Und das ist mehr oder weniger diese Debord-Masche, ja, sagen wir so. Gut. Von der praktischen Seite war es tatsächlich so, wie Sie erzählt haben, Debord hat im Grunde das Sozialistische Internationale von der Struktur her, also von der Satzung und wie die ganze Maschinerie sozusagen auf organisatorische Weise funktioniert hat, das war eine totale Appropriation und Nachahmung der Gruppen der Serialisten. Auch diese Ausgaben von Sozialistische Internationale sehen so aus, auch äußerlich und sie sind gestaltet wie diese Hefte von Breton, Surrealism in Dienst der Revolution, ja, Le Service de la Revolution. Und auch diese Streifzüge durch Paris, ja, das sind absolut gleich wie mit Breton, ja, der diese Objet Trouvé und Nadia und so geschrieben hat, diese Route durch Paris und Konfrontation mit Alltagsleben und so weiter, das haben wir diskutiert in Bezug auf Walter Benjamin, ja, dann wieder in seinen Passagen das ging ja. Wenn man die künstlerische Produktion seiner Kollegen sieht und überhaupt diese Kollegen ansieht, ja, dann fällt merkwürdigerweise auf, dass im Unterschied zu Breton, bei dem glaube ich allein Max Ernst ein Ausländer war und dann Salvador Dalí, ja, aber auch keine richtige Mitglied. Bei den Sozialistischen Internationalen waren tatsächlich außer Breton, glaube ich, fast alle Ausländer. Mir fällt kein französischer Name an. Das waren meistens Holländer, Dänen, einige Schweden, alle so aus dem Norden, ja, kommende Individuen, die mit mehr oder weniger Erfolg so etwas wie eine typisch so deutsche, würde ich sagen, so wilde Malerei praktiziert haben. Ja, also wenn man die Bildproduktion dieser Künstler anschaut, die sehen ein bisschen so, ich weiß nicht, entartete Kunst, ja, ich weiß nicht, ja, Lüppert, ja, mäßig, ja, aus, oder, ja, so ein bisschen, so, Immendorf, ja, früher, also die, ja, diese Geschichte. Das heißt, passt irgendwie nicht das Konzept, ja. Und dann, dass sie alle ausgeschlossen hat irgendwann, ja, das ist ja logisch. Gut, das heißt, im Unterschied zu Breton, im Unterschied zum Surrealismus, der wirklich versucht hat, eine neue Ästhetik auszuarbeiten und wirklich versucht hat, sozusagen konsequent ästhetische Revolution durchzuziehen. Und das ist ihnen auch gelungen, ja, weil ohne Surrealismus gibt es ja nichts mehr im 20. Jahrhundert auch heute. Hat Situationistische, Internationale keine ästhetische Wirkung. Nur die ideologische, ja. Und auch wenn ich denke, dass die Filme von Debord selbst sehr unterschätzt sind. Und ich würde sagen, vielleicht wenn sie besser aufgenommen werden, integriert werden, dann wird man auch sehen, dass sie selbst künstlerisch sehr interessant sind. Aber alles andere ist ja so Mischmasch und Mainstream damals gezeigt. Wenn man sich aber jetzt konzentriert auf die Thesen, die sie aufgelistet haben, ja, und diesen Charakter, dann fällt es auf, dass der Gegner von, also das, wogegen Debord eigentlich ist, ich sagen wir im weitesten Sinne Passivität, ja, und ich sage, kann man auch sagen, kontemplative Einstellung. Ja, das muss man auch nicht vergessen. Das heißt, das, worauf hinaus die ganze Philosophie gezielt hat, ja, das ist eine gewisse, und da diese Wende, die gibt es die ganze gewisse Schau. Also was ist das Höchste für den Menschen, ja, für Plato war es die Betrachtung, ja, die Kontemplation, die Fähigkeit, die Dinge zu betrachten und zu verstehen. Ja. Warum? Weil wenn man aktiv ist, ist man blind. Wenn man aktiv ist, ist man blind, und zwar konstitutiv, ja, weil man ist zu sehr involviert in den Prozess selbst. Ja. Und sieht eigentlich nicht das, was man macht, und alles andere auch nicht. Ja. Man muss sozusagen einen Schritt zurück machen, sozusagen eine gewisse Pause anlegen, und in dieser Pause anzuschauen, die Wirklichkeit selbst und sich selbst und die Zusammenhänge. Und dann erst nach dieser Akt der Kontemplation, die auf eine logische Analyse, eine phänomenologische Analyse, jegliche Art der Analyse bringt, kann man arbeiten. Ja, wenn überhaupt. Das heißt, die klassische Art und Weise, auf das Leben zu reagieren, ist eine Suspendierung der eigenen Aktivität zugunsten eine Auszeit der Analyse, Auszeit der Betrachtung und Auszeit der Reflexion. Und das ist das, was im Grunde die Philosophie, die Kunst immer angestrebt hat. Ja? Sozusagen diese blinde Bewegung des Lebens zu stoppen. Weil die Menschen leben blind. Menschen leben grundsätzlich gut. Das war die erste Einsicht der Philosophie, dass wenn sie nur agieren. Ja gut. In einer Konstellation der Bevölkerung, der Massen der Bevölkerung, die gearbeitet haben, und kleine Elite, die betrachten durfte, konnte, wollte. Plato und Kant, und sie alle gehen quasi automatisch davon aus, dass die Massen arbeiten blind und der Philosoph, und es gibt vielleicht auf der Welt 2 oder 3, 4 oder 6, vielleicht 20, ja, aber nicht mehr. Also eine wirklich kleine Minderheit. Betrachtet. Das war eine zahlenmäßige Konstellation, in der die klassische Philosophie sich entwickelt. Nun, erst Marx und dann Nietzsche. Ja, Nietzsche in erster Linie. Weil sicherlich, was ist der Boss von Nietzsche? Aber dann kommt noch eine Kritik. Zunächst einmal Nietzsche. Das heißt, zunehmend die europäische Philosophie mit Marx angefangen, dann eben Nietzsche Wörter, dann mit dem Phänomen der Massenkonzentration. Dass die Massen beginnen, statt zu arbeiten, was sie eigentlich tun sollten, sie beginnen zu betrachten. Ja, sie gehen in die Museen, sie lesen Bücher, sind alle sie lesen Zeitungen. Ja. Und schon bei D.H. Lawrence, ja, der einer der ersten war, der dieses Thema aufgegriffen hat, das Thema der Aktivität, es war das sozusagen, wenn die Massen Zeitungen lesen, ja, muss man agieren, ja, man muss zum Beispiel gebracht werden. Ja, weil die Massen, die Zeitungen lesen, sind nicht die Massen mehr, ja, die wir gekannt haben. Das heißt, die gehen ins Kino und sitzen da stundenlang, ja, und so weiter und so fort. Ja. Die gehen in die Seminare, sie sitzen vor dem Fernsehen, millionenfach. Sie tun so millionenfach, was eigentlich ein Privileg von Plato, und zwar oder da, ihre Schule war ursprünglich, und dann hat das alles gestimmt. Ja. Was passiert jetzt, wo die Massen beginnen, zu kontemplativen Einstellungen zu übergehen? Erstens, macht die kontemplative Einstellung bei der Elite keinen Sinn mehr? Erstens, die Massen praktizieren diese kontemplative Einstellung nicht so, wie die Elite das gemacht hat. Das heißt, sie gehen sozusagen nicht weiter. Ja? Sie benutzen diese kontemplative Einstellung als Entspannung. Und wenn der Philosoph weitergeht, zum Beispiel sich befreit, oder eben umgehen mit dem Wort, oder was auch immer, oder im Lichte auflöst, oder, ja, oder wie Buddha sozusagen genommen wird, die Massen gehen einfach zur Arbeit zurück. Das war eben der Schock der massengewordenen Aufklärung. Ja? Dass die Kontemplative aufgeklärte, ja, gebildete kontemplative Einstellung an dem Moment, dass sie zu Massenkommen geworden ist, diese Massen nicht nach vorne gebracht, sondern zur Stabilisierung ihrer Zustände beigetragen hat. Insofern, dass sie in dieser Zeit sich entspannt haben, ab und zu sich ein bisschen verstreut und so sich gut gefühlt und dann zurückgekommen in die Wirklichkeit selbst, die sie dann nicht mehr verändern wollen, weil sie sozusagen diese Ventil haben. Wir haben diese Ventil von dem Freud übrigens, noch im 19. Jahrhundert, ja, Freud hat damals gesagt, warum wollen die Rituelle, was auch immer sie sagen, die Wirklichkeit nicht verändern? Ja, weil sie stattdessen Kunst machen oder Bücher schreiben können. Ja. Letztendlich brauchen sie nicht die Wirklichkeit zu verändern. Ja. Das brauchen die Massen, weil sie es nicht können. Ja, weil sie illiterat sind und weil sie unfähig sind, sozusagen Kunst anzubieten. Deswegen gibt es ja diese Druck. Und deswegen sagt Freud, die Massen müssen erstens rigoros unterdrückt, also mit Gewalt unterdrückt werden, weil sonst revoltieren sie, und zweitens therapieren. In einer Situation, in der die Massen auch Kunst betreiben und genießen, entfällt beides. Die sollen nicht mehr unterdrückt werden, die brauchen nicht mehr therapiert zu werden, sie kommen schon zurecht. Ja, Das erinnert ein bisschen an das Mittelalter und daher kommt die Analogie zwischen Popkultur oder sozusagen Bildungskultur im 19. Jahrhundert mit der Kirche, wenn wir das ja auch machen. Und dann sozusagen haben wir das, was, worauf ich eigentlich hinaus will. Nietzsche macht immer noch die Einstein-Lösung, aber Nietzsche war sicherlich jemand, der gesagt hat, jetzt wo die alle kontemplativ geworden sind, muss die Elite aktiv werden, ja, also blonde Bestien. Und was heißt aktiv werden? Was heißt aktiv werden? Sie müssen blind werden. Das ist eine sehr wichtige Dimension des Ganzen. Wenn man genau Nietzsche liest, ja, er sagt sozusagen, der wahre Genie tut sich nur in der Nacht. Das ist dieses Thema der Nacht, ja, der Richtung der Nacht. Das Zustand jenseits des Spektakels. Ja, wo man fühlt, agiert, kann nach wie vor agieren, ist aber in der Nacht. Und der letzte Film von Debord heißt Die Wanderung in der Nacht, zu lieben in der Nacht. Das heißt, die Nacht als Zustand jenseits des Spektakels, Zustand der reinen Aktion im Zustand der Blindheit. Nicht zu aufklären, das heißt nicht zur Sonne aus der Nacht selbst ausbeuten, ja, sondern von dem trügerischen Tag der bürgerlichen Existenz zurück in die Nacht der puren Aktion. Ja, das ist die Bewegung. Und das ist die Bewegung, die weitgehend der Wohl nachmacht. Ja? Aber indem er das nachmacht, indem er eigentlich Nietzsche übersetzt in das Jargon aktueller Zeit. Weil wenn man das alles liest, ja, es ist Nietzsche pur. Da gibt es überhaupt kein einziges Wort, das nicht von Nietzsche stammt. Ja? Es ist nur übersetzt in ein gewisses Jargon der 60er Jahre. Das heißt, alles Kontemplative, alles Passive, alles Sichtbare, schlicht einfach, muss als Illusion aufgegeben werden. Und der wahre Mensch muss eintauchen, je nach der puren Aktion, und blind werden, wofür? Das ist ein eigener Tod. Weil, sozusagen, wenn man in der Nacht lebt, dann sagt mir Nietzsche sozusagen, man geht in die Nacht, von der Nacht zu der Nacht, durch die Nacht. Ja? Das heißt, solange man blind ist, ist man auch unsterblich. Weil was ist unsere Existenz? Wir kommen aus dem Uterus her, aus der Nacht, im Grab, also in die Nacht, und da, dazwischen liegt ein Tag. Ja? Das ist das Unangenehme. Also, an dem Moment, an dem wir den Tag aufschließen, das Spektakel ist nicht mehr da, wir gehen von einer Nacht durch die andere Nacht in die dritte Nacht, das ist generell dunkel, ja, macht keinen Unterschied. Und so sind wir im Grunde unsterblich mit der Geburt von Leben und Kopf. Das ist die Idee, das ist der Mythos. Ja. Der Mythos ist nichts anderes als dieser ständige Übergang in der absoluten Blindheit. Was ich noch dazu zu fügen möchte, ist Folgendes. Der Vater von Nietzsche eigentlich war ein protestantischer Pastor, ja, ich war. Nietzsche ist ein Pietistensohn, ein Protestantensohn. Er hat sehr viel gemacht, um das zu vertuschen, ja, ich war, durch das ganze Dionysische und so weiter. An dem Moment, an dem das Dionysische weg ist und wird ersetzt durch Klassenkraut und die ganze Kraft, obwohl es ist das gleiche gemacht. Es ist ganz klar, dass der ganze Protestantismus schlägt zurück. Und ich würde Debord als Protestanten der Kunstkirche bezeichnen. Ja? Ja? Warum? Weil die Analogie zwischen Luther und De Boer ist erstaunlich. Also wenn wir schauen, diese Linie, Luther, Nietzsche, De Boer, ja? Wir haben Formulierungen, die sich manchmal voneinander nicht unterscheiden. Warum soll man Grom bekämpfen in der katholischen Kirche? Weil es ein Spektakel ist. Lesen wir bei Luther. Ja? Das ist nur etwas, was man betrachtet, aber nicht das, was man liebt. Das sieht wunderschön aus, deswegen ist seine Vision falsch. Ja? So weiter. Was soll sein? Zunächst einmal muss die Kirche zerstört werden und total vernichtet. Spektakel muss weg, Ritual muss weg, Statuen müssen weg, Ikonen müssen verbrannt werden, Papst muss umgebracht werden, die spezifische Kleidung muss abgeschafft werden und so weiter. Geistliche müssen genauso aussehen wie die Leute. Und alle müssen richtig leben. Was heißt richtig leben? Das heißt, auf dem Gott vertrauen, ohne Einsicht. Ja, weil in der lutherischen Lehre gibt es ein Schicksal und in den Scheiden Gottes und der Providenz keine Einsicht. Ja? Also in der absoluten Blindheit. Also man taucht zurück, schon bei Protestantismus, in eine absolute Blindheit, verzichtet auf das katholische Spektakel und versucht sozusagen durch ein Ritual, und das Leben der protestantischen Kirche ist ein Ritual, neben mir ist nur einer, ich glaube sehr radikale, neue evangelistische Community sich aufgemacht, also neben meiner Wohnung. Ja. Und glauben Sie das nicht, Sie singen 24 Stunden unterbrochen. Mir stört das nicht. Ja. Aber ich frage mich, was sie sonst tun. Auf jeden Fall lesen und haben sie anscheinend keinen Plan. Sie machen, glaube ich, nur vergessen zu übersetzen. Also sind wir nicht. Also, wir haben eine radikale Intensität, eine radikale Aktivität, ein Fortschreiten der Zeit, da sozusagen alles Spektakuläre, das heißt alles Katholische, letztendlich, ja, das ist alles Katholische, verbannt. So ist ja sozusagen, da Frankreich niemals eine protestantische Revolution erlebt hat, taucht der Protestantismus immer wieder auf. Ja. Wenn man die französische Geschichte seit Pascal bis De Boer und weiter verfolgt, kommen immer so Savonarolas und Luthers ja in verschiedenen Gestalten ja, und verdammen alles. Ja, Rousseau und so. Der kommt aus Protestantischen. Ja. Und verdammen alles Sichtbare, alles Spektakuläre, alles Moderne, alles Französische, ja, so, alles Höfische. Alles republikanische, ja, was Republik selbst, das ist ein Frankreich als Spektakel. Ja. Mit dieser Marianne und mit dieser Sitzung im Parlament sitzen wir und das ganze Ritual und so weiter. Die Republik ist schlicht und einfach so eine riesige Inszenierung, war immer gewesen. Also weg damit, hin zum Mythos und Ritual, das heißt zu einer solchen Gestaltung des alltäglichen Lebens, dass die Trennung zwischen Kirche und Leben, zwischen Kirche und Gemeinschaft, zwischen Kunst und Leben, zwischen Museum und Paris nicht mehr kennt. Ja, zwischen Alltag und Kunstsein und so weiter und so fort. Wo diese Grenze nicht mehr da ist, und das heißt, nicht mehr da ist eine Position der möglichen Betrachtung. Also das Leben in Blindheit, das ist das Ziel. Ja, in der Nacht. Im Grunde Protestantismus ist die Religion der Nacht. Ja, und das ist auch die Religion der Nacht. Auch der Chinesismus. Das Gesagte ist weder eine Kritik noch eine Widerlegung dessen, was De Boer sagt, sondern Versuch einer ideengeschichtlichen Kontextualisierung und Genealogisierung, die, wie mir scheint, die Optionen, die damit verbunden sind, sind irgendwie deutliche Macht. Und deutliche Macht auch eine Option, die strukturell übersehen wird. Die ist die klassische platonische merkwürdige Weise. Das heißt, das sind die Leute, die bezaubert sind in der Massenkultur und Phänomenen der Massenkultur. Platonische Logik war die Logik der Metanoia, war die Logik des ständigen Übergangs von einer Stufe der Betrachtung zu der anderen. Ja? Und zwar ohne Rückkehr. Rückkehr sozusagen ohne Versicherung, ja? Ohne Möglichkeit sozusagen von der Gemeinschaft, von der man sich entfernt hat, aufzufangen zu werden. Der Philosoph, der rückkehrt, wird umgebracht. Ja? Er ist nicht mehr lebensfähig. Er ist einfach zu weit gegangen. Und das ist eine interessante sozusagen Logik der Bewegung in der reinen Kontemplation, die allerdings keine passive ist, sondern durchaus aktiv. Und sie wird übersehen in einem Modell, in dem man nur zwei Bewegungen hat, also vor Augen hat. Ja? Entweder in die Kirche und zurück, oder ins Museum und zurück. Das heißt, kontemplative Einstellung, noch eine Entspannung, die unverbindlich bleibt und niemals weitergeht. Und völlige Verzicht auf diese Entspannung und das praktische Leben in der Blindheit. Ja? Eine dritte, eigentlich platonische Möglichkeit wird innerlich zugeschüttet. Ja? So dass man zum Beispiel auch sagt, dass die Künstler der Avantgarde und so weiter so spektakuläre Heldenfiguren sind und so weiter und so fort. Es ist so. Gar keine Frage. Ja? Es ist so. Sie sind es so. Man fragt sich nur, ob diese Beschreibung alles erklärt, was damit zu tun hat. Ja? Ob diese Beschreibung wirklich eine erschöpfende ist. Wenn man Malevich sieht, wenn man Mondrian sieht, wenn man andere sieht, man merkt, aber auch später, fast heutige, man sieht eine Logik der Betrachtung, eine Logik der Selbstkritik, eine Logik der Selbstanalyse, des Übergangs zu anderen Stufen und so weiter und so fort, die relativ unabhängig davon existiert, wie man das alles rezipiert, und die der Künstler sozusagen in die Regionen führt, in die man ihm im Grunde nicht folgt. Ja. So ist es fast wie bei Debord selbst. Ja. Das heißt, er ist rezipiert als jemand, als Figur der Massenkultur schon. Man kann aber auch nicht sagen, dass man ihm bis zuletzt zum Beispiel bis zum Selbstmord folgt. Ja. Man folgt ihm tatsächlich bis zu einem gewissen Grad und geht zurück. Ja. Das ist tatsächlich so, wie es meistens passiert. Es ist aber nicht so, wie es immer passiert. Und ich denke, das ist eine große Täuschung, wenn man sowohl das Leben der katholischen Heiligen, wie auch der Päpste, wie auch der modernen Künstler, wie auch die modernen Philosophen, darauf reduziert, was für eine Funktion sie einnehmen in der Massenbewusstsein oder in der Imagination unserer Kultur. Sie nehmen diese, sie ist spektakulär, sie ist Teil des allgemeinen Spektakels, gar keine Frage, aber es ist nicht alles, was dazu zu sagen ist. Es gibt eine Dimension, die nicht abgedeckt wird dadurch, und die irgendwie bei allen diesen Analysen unaufgehoben bleibt. Und so auf eine merkwürdige Weise geht Debord in die eigene Falle. Ja? Er geht in die eigene Falle, weil er seinem Leser im Grunde keine Sprache anbietet, ja? Indem man ihn eigentlich beschreiben könnte. Sein eigenes Leben. Weil sein eigenes Leben war nicht so, wie er das Leben beschreibt. Ja? Aber wie kann man das überhaupt beschreiben? Ja? Er liefert keinen Schlüssel zu seiner eigenen Existenz. Es ist sozusagen ein blinder Fleck im Ganzen. Ja? Er beschreibt alles Mögliche, nur nicht sich selbst. Und das ist ein ungeheures Versäumnis, denke ich. Gut, ich habe viel Ihrer Zeit verbraucht, ja, für meinen Kommentar. Machen